Das ist nicht nur technisch aufwendig, wir haben während des Projektes auch festgestellt, die meisten Kunden wollen das gar nicht. Und wenn sie dann ihren eigenen vermessenen, sag ich mal, 3D-Zwilling gesehen haben, haben die meisten Leute gesagt, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Nee.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhängt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
SoTechDeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal nicht aus dem Sendezentrum, sondern nur ein paar hundert Meter weiter, quasi Luftlinie. Wir sind in der TH Köln und sprechen mit Arnulf Fuhrmann. Schön, dass wir da sein dürfen. Und zwar geht es heute um das Einkaufen der Zukunft, könnte man sagen, und zwar mit VR. Und ich stelle Sie noch ganz kurz vor. Sie haben Informatik studiert, waren danach unter anderem am Fraunhofer-Institut, haben ihren Doktor gemacht, und zwar zum Thema interaktive Animation textiler Materialien. Ich weiß nicht, ob das der vollständige Titel ist. Und darum geht es ja sozusagen auch heute. Sie sind hier an der TH und forschen zu dem Thema Virtual Reality, 3D-Simulation oder auch Bekleidungssimulation. Was fasziniert Sie denn an dem Thema VR?
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und schön, dass Sie heute bei uns hier an der TH Köln sind und dass wir hier gemeinsam den Podcast machen können. Ja, VR ist ein unglaublich faszinierender Bereich, weil man mit einer, sag ich mal, sehr einfachen Hardware heutzutage eintauchen kann in eine virtuelle Welt, in eine komplett neue Welt. Und man hat dort die Möglichkeit, komplett in dieses Neue hineinzutauchen. Man fühlt, man denkt, man ist in dieser Welt. Ja, und das ist wirklich ganz spannend. Wir haben das jetzt in verschiedenen Projekten und studentischen Arbeiten schon untersucht. Jetzt aktuell in dem Projekt, worüber wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen wollen, da geht es dann um virtuelles Einkaufen. Ja. Man kann aber natürlich VR auch für zum Beispiel Höhenangstsimulation einsetzen. Ja. Das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht.
Und für Spiele geht das auch. Ne?
Für Computerspiele kann man das natürlich auch wunderbar nutzen. Ja.
Aber wie sind Sie denn damit in Berührung gekommen?
Mit dem Thema? Berührung gekommen. Oh Gott, da bin ich schon vor 20 Jahren oder so.
20 Jahren?
Ja, es ging vor 20 Jahren schon
los. Wie groß waren die Brillen damals?
Interessanterweise gar nicht mit Brillen. Also, wir haben damals mit Projektionsräumen gearbeitet. Also das waren dann quasi
Holo-Kabinen.
Ja, Holodeck, das Holodeck ist immer das, was alle haben wollen, aber nein, im Prinzip, das war eine sogenannte Cave, das ist also eine Mehrseitenprojektion, und dadurch, dass man dann auch alles, was man sieht, quasi ist dann eine Projektionsfläche, kann man genauso also auch dieses Eintauchen ermöglichen. Man kennt das ja vielleicht so von einem Beamer oder so, das sieht alles ein bisschen flau immer aus, das war da auch noch so, also der Kontrast hat gefehlt, aber trotzdem hat man auch schon damals so das Gefühl gehabt, in einer anderen Welt zu sein. Ich erinnere mich da noch dran, wir hatten so eine Demonstration, das war in gewisser Weise auch Höhenangstsimulation, weil das war ein Hochhaus aus Frankfurt, was da visualisiert wurde, und man konnte dann quasi vom Hochhaus nach unten schauen. Und dann hat man sofort gemerkt, das ist aber hoch hier. Mhm. Und dieser Eindruck, der entsteht halt in VR sehr, sehr schnell, wenn man real sowas erleben will. Man muss irgendwie nach Frankfurt fahren, mit dem Aufzug nach oben fahren. Das dauert sehr aufwendig. Ja. Und in VR muss man eigentlich entweder in so einen Raum gehen, wo das visualisiert wird, oder heutzutage noch viel einfacher. Man holt sich so eine einfache VR-Brille, zieht die über, und nach 2 Sekunden ist man in dieser virtuellen Welt.
So, sehen Sie, was ist denn besser, wenn man jetzt ohne Brille sich in so einem Holoraum bewegt, oder die Brillentechnologie? Was ist jetzt daran besser?
Ich würde sagen, das hängt vom Anwendungsfall ab. Ja, also wenn man jetzt, sage ich mal, so Sachen machen möchte, wie man möchte eine Person nicht nur eintauchen lassen in eine virtuelle Welt, sondern auch den eigenen Körper, den man ja normalerweise sieht, verändern möchte, geht das natürlich nur mit einer VR-Brille. Mhm. Ja, auch da haben wir schon Untersuchungen gemacht, wie das dann wirkt, wenn man auf einmal nicht mehr seine eigenen Arme sieht, sondern Arme einer anderen Person. Mhm. Weil das ist möglich. Also wir haben hier an der TH Köln ein Motion Capture Studio. Das nutzen wir auch für VR-Experiences, also wo wir das quasi zusammenführen. Das heißt, wir können alle Körperbewegungen in Echtzeit erfassen, auf die virtuelle Figur meiner selbst, einen sogenannten Avatar, übertragen und dann in VR einen virtuellen Charakter sich genauso bewegen lassen, wie ich mich bewege. Ein
Superman.
Ich kann Superman sein, genau, was mehr Spaß macht natürlich. Ja, ich kann auch das Gegenteil.
Oder Bruce Willis.
Joker.
Joker, ja.
Genau. Und das funktioniert natürlich nicht mit so einem projektionsbasierten System, weil da sieht man seinen eigenen realen Körper und der ist erstmal nicht wegzubekommen.
Der ist nicht so schön.
Das ist, hängt davon ab, wie man seinen Körper mag. Ja, aber er ist nicht veränderbar. Das ist halt der Nachteil. Ja. Oder auch bei anderen Anwendungen. Man sieht das so ganz schön, wenn man so ein virtuelles Auto hat. Ja, man wird häufig gemacht so, man möchte in so einem System einen Autoprototypen testen. Ja, und dann sieht man da das virtuelle Lenkrad, denkt cool, fasst an das virtuelle Lenkrad. Und was passiert dann? Ja, das Lenkrad irgendwie ist hinter meinen Händen. Das kann irgendwie nicht sein, wenn man das greift. Das funktioniert halt nicht richtig. All das sind Sachen, die funktionieren mit einer VR-Brille viel besser. Ja, weil der gesamte, alles was man sieht, ist von der Brille generiert und da kann man natürlich dann solche Sachen komplett virtuell darstellen mit virtuellen Händen, die dann an das virtuelle Lenkrad wunderbar heranfassen.
Sie haben jetzt hier in der TH ein Projekt, wo Sie mit Modeunternehmen zusammenarbeiten und ja, eine Art virtuelle Ankleidekabine entwerfen. Was steckt denn da?
Genau, wir wollen es Kunden ermöglichen, im Einzelhandel ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bekommen, indem wir ihnen auch mit VR, Virtual Reality Technologien und AR, Augmented Reality Technologien, es ermöglichen, Kleidungsstücke, die vielleicht gar nicht aktuell auf Lager sind, anzuprobieren. Oder auch, was wir auch so als ein Szenario vorgesehen haben, ist, ich kann ja zum Beispiel ein Outfit mir in einer Farbkombination anziehen, gucken, ob sich das gut anfühlt, ob der Griff vom Stoff gut ist, ob es mir gut passt. Und dann kann ich quasi virtuell andere Varianten noch durchspielen, andere Farbvarianten, die ich mir dann anzeigen lassen kann. Auf einem Avatar, einer virtuellen Kleiderbüste, die in etwa meine Körpermaße auch hat. Also auch das ist ja ganz wichtig, wenn man da das nicht richtig berücksichtigt. Also da haben wir einen Projektpartner, die Firma Evolution mit im Projekt, die kümmert sich darum, dass da Avatare genommen werden, deren Körperform zu denen des Kunden passt. Ja, damit man also auch sehen kann, okay, dieses Kleidungsstück, was zu meiner Körperform passt, ja, wird auch hier entsprechend
dargestellt. Also wird jeder
vermessen
vorher?
Grob. Also wir haben vor 15 Jahren...
Ob das jede Frau möchte, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Genau, wir hatten wirklich in der Tat vor 15 Jahren ein Projekt, wo wir das genau untersucht haben und da war das Ziel, wir wollten jeden Kunden individuell vermessen. Das ist nicht nur technisch aufwendig, wir haben während des Projektes auch festgestellt, die meisten Kunden wollen das gar nicht. Und wenn sie dann ihren eigenen vermessenen, sag ich mal, 3D-Zwilling gesehen haben, haben die meisten Leute gesagt, oh Gottes Willen, wie sehe ich denn aus? Nee.
Ja, aber alles andere ist ja Betrug am eigenen Körper oder wie ich es auch mache.
Ich glaube, das
hilft ja nichts, wenn die Klamotten dann nicht passen, die ich da anprobiert habe. Und
das ist genau der Clou im Projekt. Wir nehmen Avatare, die sind so ähnlich wie ich, sehen ein bisschen idealisiert aus, dadurch erstmal, ästhetisch neutraler, angenehmer. Ja, und vor allem, man muss nicht aufwendig messen, sondern kann durch Eingabe weniger, Kennzahlen seinen Avatar konfigurieren und auswählen.
Wir durften das ja eben schon mal ausprobieren und standen in diesem virtuellen Showroom und hatten so Joysticks, die dann aussehen wie so Laserschwerter, wo man dann die Kleidungsstücke hin und her schieben konnte. Die hatten aber noch keinen Körper, oder? Also die waren jetzt nur Kleidungsstücke. Mhm. Bekommen die dann noch einen Kopf? Also weil die standen ja quasi in 3D, aber sie hatten noch keinen Kopf.
Jetzt muss ich gerade überlegen, was wir eben gerade gezeigt haben. Wir sind da völlig flexibel an der Stelle unterwegs. Das ist unser Demonstrator.
Also aber gedacht ist schon, dass da ein Körper steht, ne? Und nicht nur die.
Also wir haben in dem Projekt einmal den Einzelhandel natürlich im Blick. Wir haben aber auch die Bekleidungshersteller im Blick, wo wir also gucken wollen, dass der Bekleidungshersteller seine Kollektion, die er entworfen hat, den Einzelhändlern vorstellen kann. Ja, und das heißt, für die Einzelhändler sind die virtuelle Messe
sozusagen.
Das ist die virtuelle Hausmesse, die man gar nicht mehr im Haus machen muss, sondern vielleicht
gar keine Modenschau mehr.
Der Der Bekleidungshersteller, der sitzt vielleicht in Frankreich, ja, möchte hier Einzelhändler in Deutschland ansprechen. Die sitzen einfach, vielleicht einer in Berlin, einer in Frankfurt, jeder mit einer Brille auf, ja, mit unserer Technologie, das ist alles vernetzt, die können alle in Echtzeit sich in VR treffen und quasi diese Kollektion begutachten, darüber diskutieren, können Annotationen machen, also sprich auf der Kleidung, auf der dreidimensionalen Kleidung an Stellen, wo noch was geändert werden soll an der Kollektion, das hinterlegen, ja, und quasi gemeinsam in VR sich das anschauen, darüber sprechen und sagen, okay, das eine Kleidungsstück gefällt mir, das andere nicht, ja, davon würde ich gerne eine große Menge kaufen. All das wird damit wunderbar unterstützt und macht natürlich es an der Stelle dem Bekleidungshersteller viel, viel einfacher, seine Kollektion, sag ich mal, an die Einzelhändler zu verkaufen. Mhm. Und der Einzelhändler hat den Vorteil, er kriegt genau das, was ihm gefällt, wo er denkt, das kann ich dieses Jahr wunderbar in dieser Saison verkaufen.
Wir reden ja immer viel über Experience und Einkaufserlebnis und gerade online ist das ja ein großes Thema, dass das ein bisschen fehlt. Früher hat man die Kataloge, die waren ja fotorealistisch mit Models, war recht gut. Wie weit sind wir davon weg, dass wir sagen können, das hat mal in Zukunft, ist das wirklich ein Asset, weil ich sagen kann, ich muss nicht unbedingt in den Laden gehen, oder ich gehe in den Laden und kann mir da noch viele mehr Sachen angucken. Und das so realistisch und so toll in höchster Auflösung, dass ich dann wirklich einen Eindruck habe, ja, jetzt brauche ich das nicht unbedingt noch anziehen, weil ich kann das eigentlich so bestellen.
Das ist eine schöne Vision. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen dran forschen. Ja, da gibt es so verschiedene limitierende Faktoren aktuell und? Noch. Ja. Also ein ganz wichtiger Aspekt, den wir aktuell noch nicht abbilden, ist die Haptik. Mhm. Also wir sehen zwar die virtuelle Kleidung, wir können sie aber nicht fühlen. Also weder in der Hand fühlen, wie der Griff vom Stoff ist, noch fühlen wir am Körper den Stoff. Ja. Also da fehlt quasi in der virtuellen Welt noch ein ordentliches haptisches Feedback. Ja, das ist noch ein großes Forschungsgebiet auch. Verschiedene haptische Eingabegeräte gibt es schon. Teilweise, da kann man dann am Finger, sage ich mal, Eindrücke erzeugen. Man kann ein Greifen ermöglichen für eine Hand. Ja, es gibt Anzüge, die Druck generieren können, ja, aber da muss man einen kompletten Anzug für anziehen, ist auch nicht ganz so einfach. Ja, und im Prinzip eine perfekte Simulation von haptischen, also Kräften, die auf den Körper einwirken. Das ist noch nicht so, wie man das vielleicht vom
Holodeck ja reichen, kennt. Im Katalog hatte ich das ja auch nicht. Mir würde ja schon reichen, wenn die Optik und alles drumherum, Farben und dass das fotorealistisch wäre, wäre schon mal ein Schritt.
Genau, aber da kommen wir ja in unserem Projekt, wir sind ja gerade in einem Projekt am Forschen noch mittendrin, kommen wir quasi in großen Schritten näher. Also wir haben uns in dem Projekt nämlich genau das vorgenommen auch, dass wir quasi die optische Darstellung verbessern können und auch die Farben akkurat darstellen. Das ist eine Sache, die wird gerade bei so VR-Experiences häufig ganz übersehen. Ja. Es sieht zwar ganz nett aus, die Experience ist schön, für ein Computerspiel ist das in Ordnung, ja, aber wenn man jetzt eine Farbe exakt reproduzieren möchte und vor allem der Kunde möchte sich jetzt irgendwie ein weinrotes Kleidungsstück kaufen, ja, und es sieht in VR weinrot aus, dann kauft das, bestellt es und es hat einen ganz anderen Farbeindruck, wenn es zu Hause bei ihm ankommt, ist sehr ärgerlich. Ja, und genau dafür haben wir jetzt im Projekt auch quasi eine Lösung realisiert, wo wir quasi sagen können, okay, wir haben jetzt ein farbkalibriertes VR-Display, haben vermessene Kleidungsstücke, wissen also, wie die reflektieren, können das dann in der Simulation berücksichtigen und können dann quasi sagen, okay, hier am Ende, das, was ich da sehe, so sieht es dann nachher auch bei mir aus.
Sie arbeiten da jetzt mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Wie kommt man denn zu so einem Projekt? Gibt es da vorher Studien, Untersuchungen, dass es überhaupt einen Bedarf gibt, dass die Menschen sowas wollen? Weil man könnte ja auch böse fragen, also ich will kein Miesmacher sein, aber braucht man das? Weil entweder ich shoppe online oder gehe in den Laden, also böse gesagt. Also wie kommt man zu der Entscheidung, dass man dann so ein Projekt macht? Ist das dann auf gut Glück in der Hoffnung, man kann es dann wirklich etablieren? Oder ist das dann einfach auch, wo man sagt, okay, die Forschung allein, die lohnt sich?
Ich glaube, es sind mehrere Aspekte dabei. Also zum einen ist die Forschung an sich schon relevant und wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es eine ganze Reihe von Studien gibt, die sagen, der Einzelhandel braucht neue Impulse. Mhm. Ja, und auch, das war einer der Grundlagen, auf denen wir gestartet sind. Ja, wir haben gesagt, okay, wir wollen dem Einzelhändler neue Möglichkeiten geben. Ob das, was wir jetzt entwickelt haben, mit unseren Szenarien, mit unserer Hardware, die wir nutzen und so weiter, schon die Lösung für den Einzelhändler ist. Das weiß man bei Beginn von so einem Projekt nicht. Ja. Und da hofft man natürlich, dass das, was man entwickelt, dass es so gut ist, dass es nachher eingesetzt wird. Ja. Wir hatten eben noch über die Darstellungsqualität gesprochen. Eine Sache ist ja das, was wir, sage ich mal, von unserem Darstellungssystem generieren können. Eine andere Frage ist ja, was können die Brillen, die heutzutage, sage ich mal, zu vernünftigen Preisen verfügbar sind, auch darstellen am Ende. Also ich hatte über die Farben gesprochen, das haben wir ganz gut im Griff. Ja. Was noch ein großes Problem ist, ist Auflösung. Ja, die aktuellen VR-Displays, die, sage ich mal, so für 500 bis 1000 Euro verkauft werden. Das ist so eine Größenordnung, die kann man sich vorstellen, dass die im Laden verfügbar ist. Das ist eine Sache, die man vielleicht auch zu Hause haben könnte. Das sind Auflösungen und die Auflösungen, die diese Geräte anbieten, die sind noch sehr gering. Also man sieht häufig in den Brillen immer noch ein Pixelmuster, weil einfach das Display, was da verbaut wird, natürlich für das für VR notwendige große Sichtfeld aufgezogen wird, auf über 100 Grad Diagonale. Und dadurch ist natürlich jeder Pixel wieder riesengroß, wenn ich den dann sehe in dem Display. Und dadurch entsteht dann eine Unschärfe und das ist man heutzutage gar nicht mehr gewohnt. Ja, wenn man zu Hause einen 4K-Fernseher hat, der steht halt 4 Meter weit weg von mir, da kann ich keine Pixel mehr auflösen. Ja. Und eigentlich bräuchte man ein 8K auf 8K aufgelöstes Display für meine VR-Brille und dann wäre alles super. Ja, gibt es leider aktuell noch nicht zu kaufen. Ja. Es gibt Displays, die eine höhere Auflösung haben, allerdings auch nur in der Mitte. Aber das sind dann zwei Displays. Das ist ein hochauflösendes Display in der Mitte und ein niedrig auflösendes Display am Rand. Mhm. Eigentlich eine ganz clevere Idee. Sind dann aber preislich im Bereich von weit über 5000 Euro.
Ist denn das was, wo künstliche Intelligenz helfen kann? Weil bei Handys kennt man das ja auch, dass Fotos zum Beispiel mit KI automatisch schon mal ein bisschen aufgehübscht werden.
Man kann auf jeden Fall mit KI das Erzeugen der Bilder beschleunigen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wenn die Hardware es nicht darstellen kann, das wird schwierig. Mhm. Ja, aber wir forschen in dem Projekt ja auch an neuen Technologien der Bilderzeugung, also das Rendering, das Erzeugen von diesen virtuellen Bildern. Das ist heutzutage noch sehr aufwendig. Ja. Sie haben ja vielleicht eben bei uns im Labor gesehen, da sind relativ große Rechner, die wurden dann auch irgendwann laut, nachdem sie ein bisschen liefen, also Grafikkarten mit Lüftern und so weiter. Das will man ja im Laden vermeiden. Da soll ja eigentlich irgendwo eine kleine Kiste stehen, die soll das alles können. Ja. Und in der Tat ist das auch aktuell ein aktiver Forschungsbereich, also KI-Methoden zu entwickeln, mit denen diese Bilderzeugung beschleunigt werden kann und vielleicht auch so gemacht werden kann, dass nur das, wo der Anwender wirklich hinguckt, das, was ihm wichtig ist, das wird ordentlich und in hoher Auflösung erzeugt und andere Sachen eben weniger. Ja. Und wenn man also dann die Hardware hat, die es in der Lage ist darzustellen, und die richtigen KI-Verfahren in der Software entwickelt hat und das zusammenbringt, da wird man sicherlich in den nächsten Jahren schöne neue Entwicklungen sehen können.
Häufig wird auch KI, 5G auch noch genannt als nächster Entwicklungsschritt, um die Brillen unabhängig von Rechnern zu machen. Wir hatten den Vodafone Deutschland-Chef im Podcast, da sprachen wir über Edge Computing, dass inzwischen die Masten auch Rechenkapazität haben, dass eigentlich nur noch die Brille eigentlich nur noch die Bilddaten empfängt, nicht mehr so heiß wird, man die Rechner nicht selber braucht und die Daten werden dann bei der Telekom, Vodafone oder sonst wo errechnet, geliefert. Oder? Ist das noch ein Schritt weiter?
Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Gerade im Einzelhandel würde ich das auch als großen Vorteil sehen, weil je weniger Hardware der Einzelhändler, sag ich mal, selber zur Verfügung stellen muss, desto besser ist das für ihn. Ja, weil letzten Endes der Mobilfunkanbieter, dass der seine Edge-Computer betreut, wartet und so weiter, das ist okay. Der hat dann viele Kunden, die nutzen das. Ist natürlich super als Businessmodell. Also ich glaube, da wird in der Zukunft noch eine Menge mit passieren. Ja, und in der Tat haben wir auch schon mit Vodafone in dem Kontext zusammengearbeitet, weil es einfach wirklich eine ganz interessante, spannendes Thema ist. Ja. Und wir da auch das Potenzial sehen, dass man damit natürlich solche Anwendungen noch, sag ich mal, unabhängiger und flexibler hinbekommt.
Wie geht es denn jetzt dann weiter? Jetzt haben Sie das Projekt und Sie sind ja eine technische Hochschule. Haben Sie vor, das vielleicht mal irgendwann auszulagern? Ich meine, Sie kennen vielleicht den Professor Schuh aus Aachen, der hat ja so viele Startups gemacht, die dann ausgegliedert, sind Firmen draus geworden, die selbstständig arbeiten und Gewinne machen oder auch nicht. Haben Sie Ähnliches vor, vielleicht mit so einem Projekt da mal durchzustarten und dann eine Firma aufzumachen?
Im Prinzip das Projekt, da sind wir ja nicht alleine unterwegs. Wir haben ja eine Menge Projektpartner dabei, insbesondere auch die Assist GmbH. Das ist ein Unternehmen, was auch Software herstellt und ist im Prinzip in dem Projekt auch vorgesehen als, sage ich mal, Vermarktungspartner der Projektergebnisse. Also sprich, die verschiedenen Partner, die, sag ich mal, das System jetzt entwickelt haben in dem Projekt, stellen dann quasi dem Verwertungs- und Vermarktungspartner diese Sachen dann zur Verfügung. Ja, und das ist auch, sag ich mal, der Hintergrund in dem Projekt. Also es soll ja damit dann quasi das Portfolio dieser Firma dann auch gestärkt werden. Von daher jetzt konkret mit den Projektergebnissen haben wir jetzt in dem Projekt nicht geplant, eine eigene Ausgründung zu machen. Allerdings ist es grundsätzlich schon immer so, dass in den Projekten, das ist ja ein loser Zusammenschluss von verschiedenen Partnern, ja, jeder Partner entwickelt eigene Ergebnisse und hat natürlich schon noch das Recht, dann am Ende von so einem Projekt mit seinen Ergebnissen, die er selber gemacht hat, natürlich eigene Unternehmungen noch zu starten. Ja, andere Projekte, neue Projekte. Und da sind wir hier an der TH Köln und auch bei mir in der Arbeitsgruppe sehr aktiv. Ja, also wir hatten jetzt mehrere Ausgründungen aus Forschungsprojekten heraus in den letzten Jahren, da wir immer wieder gesehen haben, wir haben hier in dem Projekt Dinge entwickelt. Teile der Entwicklungen waren für die Industriepartner sehr interessant. Die haben wir dann vermarktet an die Industriepartner. Andere Entwicklungen hat der Industriepartner gesagt, ja, was eigentlich habe ich jetzt keinen Bedarf für. Und dann haben wir gesehen, ach, das ist aber total super. Ja, und dann haben wir geguckt, okay, können wir da nicht was Eigenes draus machen? Und da gibt es inzwischen auch eine Reihe von Förderlinien für Ausgründungsprojekte, also zum Beispiel das Exist-Gründerstipendium, das vom Bund vergeben wird. Dann gibt es hier vom Land NRW das Startup NRW-Programm, wo man junge Startups fördert. Und zwar Startups, die quasi noch an der Hochschule sind. Also das heißt, das sind Projekte, die noch an der Hochschule durchgeführt werden, aber mit dem Ziel, eine Ausgründung vorzubereiten. Das heißt, die ehemaligen Mitarbeiter in den Projekten haben dann die Möglichkeit, in diesen Ausgründungsprojekten ihre Ideen oder die Ergebnisse aus anderen Projekten weiterzuentwickeln und dann später in eine Ausgründung zu übernehmen.
Wir sprechen hier ja im Podcast immer über ganz verschiedene Technologien. Welchen Stellenwert, glauben Sie, hat VR oder hat auch AR? Weil ich meine, die VR ist schon seit vielen Jahren in aller Munde, aber so richtig angekommen hat man das Gefühl, es ist trotzdem noch nicht so richtig. Also Gaming-Branche zum Beispiel hat noch keinen großen Marktanteil. Man hört ab und an, dass es irgendwie Firmen gibt, die Schulungen machen mit VR, damit die Leute nicht anreisen müssen. Aber was für ein Potenzial steckt dahinter? Ist das wirklich so ein großes Ding oder ist es gefühlt wirklich noch so ein Nischen?
Ja, wir haben ja vorhin mal von vor über 20 Jahren gesprochen. Ja, es war ja schon so, dass auch vor 20 Jahren schon mal so ein erster VR-Hype quasi passiert ist. Auch damals waren viele Leute begeistert. Danach ist aber lange Zeit gar nichts passiert. Also Anfang der 2000er Jahre ist es sehr, sehr ruhig geworden um VR. Hat dann jetzt in den letzten Jahren durch die günstig verfügbaren VR-Brillen mit einer, sag ich mal, vergleichsweise sehr hohen Qualität, also das kannte man vorher nicht, befeuert einfach durch die günstigen Displays, die für die Smartphones hergestellt wurden. Die waren dann verfügbar, die konnte man nehmen. Man hat das dann als Grundlage für die VR-Displays gebaut. Und dadurch hat sich natürlich auch jetzt, sag ich mal, in den letzten Jahren auch wieder ein enormer Hype entwickelt. Der Hype ist jetzt abgeflacht. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, setzt sich das
durch, ja oder nein?
Ich würde sagen, ja.
Ja, aber Facebook zum Beispiel hatte vor ein paar Jahren auch schon mal so eine Anwendung vorgestellt. Ich habe den Namen vergessen, aber da konnte man sich auch mit Familienmitgliedern, die irgendwie auf einem anderen Kontinent leben, in irgendeiner virtuellen Welt treffen, die wirklich eine ganz andere virtuelle Welt war. Da sah man auch nicht aus wie man selber, sondern ist in irgendwelche Avatare geschlüpft. Aber davon hat man auch schon nichts mehr gehört. Also es ist schon so vergessen, dass ich den Namen dieses Projektes nicht mal mehr weiß.
Ist den Menschen dann doch die Qualität noch zu schlecht?
Nee, oder will man einfach doch den echten Menschen sehen?
Ja, fotorealistisch wenigstens.
Ja. Ich glaube, das ist das, wo wir aktuell auch noch dran arbeiten müssen in der Forschung. Ja? Also was wir natürlich noch nicht können, ich habe eben über die Haptik gesprochen, die ist noch ein großes Problem. Ja? Was ich ja eigentlich möchte, ich möchte mich ja komplett replizieren. Ja? Mit meiner Mimik im Detail, die möchte ich ja eigentlich mitnehmen. Ja? Jedes, sage ich mal, Zucken in meinen Augen, meine Fältchen und so weiter. Ja? All das möchte man eigentlich aufnehmen können, ja? In die virtuelle Welt transportieren können, am besten noch übertragen auf einen anderen Charakter, ja? Also auf einen Avatar, der anders aussieht als ich selber. Ja? Der soll sich aber dann wieder genauso gut animiert und realistisch aussehen. Ist super schwierig. Ja? Also da sind unglaublich viel Entwicklungsarbeit steckt da noch dahinter. Ja? Aber ich denke, sobald sowas dann gelöst wird, dann kann man solche Sachen so Social VR. Das ist das, was Facebook ja auch intensiv beforscht aktuell und machen möchte, weil ist ein Social Network, also möchte man auch Social VR machen, ja, passt sehr gut zusammen. Ja. Aber aktuell ist natürlich, sage ich mal, wir haben da vor 5, 6 Jahren angefangen, sage ich mal, in unserem Motion Capture Studio Personen die Bewegung zu erfassen und nach VR zu bringen. Ja. Also das heißt, es war eigentlich eine sehr limitierte Art der, sage ich mal, Übertragung von Körperbewegungen. Ja. Also da konnte man als Geste halt winken. Ja. Also die Hände waren dann irgendwelche Fäuste. Ja. Trotzdem, also vor 6 Jahren, wir waren völlig begeistert, wie toll das gewirkt hat. Ja. Also wie gut man eine andere Person wahrnehmen kann, wie man interagieren kann. Man kennt das von Computerspielen, ja, wo dann so starre Figuren laufen. Ja, das ist doch eher noch sehr reduziert. Ja. Da waren wir dann vor 6 Jahren unglaublich begeistert, dass das so gut funktioniert hat. Ja. Nach der ersten Begeisterung hat es dann aber nachgelassen, ja, weil Fingergesten waren nicht möglich, Gesichtsausdrücke wurden nicht übertragen. Ja, und das ist genau der Punkt, wo man an der Stelle jetzt noch quasi das nächste Level erreichen muss. Das möchte man eigentlich alles aufnehmen, wiedergeben können, ja, und dann sich in VR am besten treffen. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, ja, da sind eine Reihe von Forschergruppen am Start, an verschiedenen, die verschiedenen Probleme zu lösen. Und würde ich sagen, mittelfristig ist VR da auf jeden Fall noch eine sehr spannende Sache werden wieder.
Ja. Wenn wir jetzt mal gucken, wir wollen ja mal gucken, wie Deutschland da steht und so weiter. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich gebe Ihnen 1 Milliarde Euro.
Wir fangen klein an.
Ja, und verbrennen Sie. Nein, aber
ja, das ist
wie viel wäre das denn mit Geld, Hennemann, das A, die Punkte alle zu verbessern, das Projekt zu skalieren, dass nicht nur ein Bekleidungsunternehmen da seinen Showroom machen kann, sondern ein Autohändler oder jeder das Produkt, was er gerade will, sich da anpassen, mit wenig Aufwand. Da ganz andere Produktgruppen. Also wäre das denn technisch überhaupt möglich? Sagen Sie, da sind wir noch weit, weit weg von, auch die Milliarde würde uns da nicht helfen.
Ich würde sagen, von den Produkten sind wir bei der Kleidung schon bei einem der schwierigsten Produkte.
Ja,
okay. Also es war zum Beispiel so, dass virtuelle Prototypen in der Bekleidung Jahrzehnte später eingeführt wurden als in der Automobilbranche, wo man eigentlich denkt, na nu, Auto, kompliziertes Produkt, aber eigentlich relativ, also die Außenhülle,
starr.
Die Außenhülle
ja,
ist starr,
sich ja nix,
die kann man relativ einfach modellieren, ja, da hat man in den 60er, 70er Jahren schon mit angefangen, ja, und all das war für Bekleidung natürlich nicht möglich, weil da braucht man immer eine physikalisch basierte Simulation, die da zugrunde liegt, damit man dieses leicht deformierbare Material, den Faltenwurf, das alles simulieren kann. Und in der Tat hat eigentlich erst in den 2000er Jahren angefangen mit in der Bekleidungsbranche mit virtuellen Prototypen zu arbeiten. Ja. Und ich würde sogar so weit gehen, dass erst in den letzten 10 Jahren das auf breiter Front sich durchgesetzt hat. Ja. Und das ist natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, einen Einzelhändler, wenn der seine gesamte Produktpalette digital darstellen möchte, braucht er natürlich auch überall die virtuellen Prototypen.
Die werden ja häufig schon digital hergestellt, oder?
Ja, aber ich glaube noch nicht alle. Also es gibt immer noch Bekleidungshersteller, die noch durchaus klassisch unterwegs sind. Also klassisch heißt
mit richtig so aufmalen und dann.
Ja, genau. Es werden immer weniger, aber es gibt noch einige.
Das ist ja bitter.
Und die nächste Frage ist natürlich immer auch noch, sind die, sage ich mal, die ganzen Verteilungsketten auch gegeben? Also sagt der Bekleidungshersteller, okay, ich gebe jetzt diese Daten, die ich dafür brauche, raus, dafür, dass der Einzelhändler damit eine Simulation machen kann. Also da sind wir bei der Sicherheitsproblematik. Ja. Das ist natürlich dann wieder schön, wenn wir wieder über Edge Computing sprechen. Ja. Da kann ja dann zum Beispiel der Mobilfunkanbieter sicherstellen, dass die Daten die Edge nicht verlassen, also die Edge-Computer, ja, und dann ist wieder alles gut. Ja, nur die fertig visualisierten Sachen kann man natürlich wunderbar dann nur auf die, also die, nur die Renderings werden dann übertragen.
Dann bietet dir der Hersteller ein Showroom oder also eine Produktpalette an zum VR.
Genau. Das ist auch noch eine Möglichkeit, ja, dass man das dann herstellerspezifisch macht. Ist natürlich insofern ganz interessant, wenn man sich so einzelne Verkaufsflächen anschaut, ist es ja häufig schon inzwischen so, dass die Hersteller so Shop-in-Shop-Konzepte haben.
Mhm.
Ja, das heißt, ich habe irgendwie ein großes Warenhausgeschäft, ja, und dann gibt es dann irgendwie so eine Ecke und da hat ein Bekleidungshersteller alle seine Kleidungsstücke und da könnte er natürlich dann individuell auch seine VR-Brille hinstellen.
Mhm. Wie ist Deutschland denn aufgestellt, wenn man das jetzt im internationalen Vergleich setzt, was so VR-Forschung oder Entwicklung angeht? Ich weiß nicht, ob es noch andere Institute gibt in Deutschland, die in dem Bereich tätig sind. Und es geht ja vor allem auch um die Anwendungen, also nicht um die Brillen selber, ne? Weil das
genau, das würde ich sagen. Also ich glaube, in der Brillenherstellung, da sind wir eher, also gerade in der Hardware.
Nicht dabei.
In der Hardwareherstellung generell sind wir, da schaue ich immer ganz, ganz traurig nach China, weil die sind da einfach so unglaublich aktiv. Da gibt es auch im VR-Bereich unglaublich viele Startups, die die Hardwarelösungen machen. Ja. Das ist hier in Deutschland doch eher sehr stark reduziert. Ja. Aber das Gute ist, auf der Software-Seite sind wir eigentlich sehr stark. Also wir haben eine sehr starke Forschungscommunity auch. Also wir haben ja sehr, sehr viele Lehrstühle hier in Deutschland, die sehr aktiv in der VR-Forschung sind. Auch in der Computergrafik sind wir sehr stark unterwegs. Ja. Also das merkt man schon, dass wir da einen guten Standort haben. Das heißt, wir bilden auch viele Leute aus, die da sehr aktiv sind. Ja, und damit kann man natürlich entsprechend auch dann in den Unternehmen hier, sage ich mal, das Know-how natürlich dann auch übertragen. Also von der Ausbildung hin zur Arbeitswelt. Das klappt schon, glaube ich, ganz gut. Also da bräuchten wir jetzt nur noch die Milliarden. Ja? Also das ist vielleicht eine Sache. Ja? Also ich finde das sehr gut, dass jetzt inzwischen dass es eine Reihe von Förderlinien gibt, ja? Wo solche Initialprojekte gefördert werden. Ja? Also wo man so aus einer Projektidee oder aus einem Prototypen eine Gründung vorbereitet. Ja? Danach kommt aber die Stufe, okay, jetzt hört der Staat auf zu fördern, ja, jetzt braucht man Venture-Kapital. Ja,
dann braucht man viel Geld.
Dann hakt es wieder.
Und das ist aus meiner Erfahrung hier in Deutschland immer noch ein bisschen schwieriger.
Das haben wir überall immer. Ja,
und da, sag ich mal, gibt es Modelle aus dem angloamerikanischen Raum, die da deutlich besser funktionieren und was teilweise auch dazu führt, dass Startups, die hier angefangen haben, ja, sagen, okay, ich gehe mal lieber über den großen Teich, ja, und suche mir dann mein Venture-Kapital woanders. Ja. Was sehr schade ist.
Ja, das tut weh irgendwie.
Ja, guck mal. Zur letzten Frage?
Ja.
Unsere letzten Frage. Wir stellen nochmal Fragen nach einer Schulnote.
Damit kennen Sie sich ja aus.
Ja, genau. Also. Geben Sie noch Noten hier?
Ja, ganz klassisch. Nicht ganz klassisch. Nee. Die Schule ist 1 bis 6. Ja, wir genau, hören da bei der 5 auf.
Bei der 5.
Und die 5 ist auch, es gibt auch keine 4 minus. Also die 4-0 besteht.
Ach so, okay. Ja,
deswegen heißt es immer 4 gewinnt in der Hochschule.
Ist ja ausreichend.
Eine Schulnote für Ihren Bereich, was Sie so einblicken können in Deutschland, wo wir da stehen. Jetzt VR, AR-Forschung, Entwicklung von ja, Anwendungen oder ähnlichem.
Vielleicht aber auch mit Implementierung in die Wirtschaft.
Ja, genau.
Das ist dann der Knackpunkt wahrscheinlich.
Also Forschung würde ich sagen 1 minus.
Oh.
Ja, da sind wir ganz gut dabei.
Hatten noch nie eine 1, glaube ich.
1 minus, oh gut.
Ja, 1 minus, also.
Sind Sie das Land der Programmierer? Ja, nee. Oder der
denkenden Programmierer.
Das Land der Programmierer. Der
Grafikprogrammierer.
Egal.
Keine Ahnung, worauf kommt es denn an? Auf Programmierer können.
Also es gehört, ja, ein bisschen, ist nicht nur Programmieren, ist natürlich, Optik. Die Informatik spielt eine große Rolle in der VR-Forschung, ist ein großes Feld, aber auch die Psychologie ist viel dabei, ja, weil man eben dieses Eintauchen in virtuelle Welten, ja, ist natürlich auch ganz spannend zu untersuchen, wie wirkt das eigentlich auf die Menschen. Mhm. Ja, also, das heißt, wir haben auch viele Forschungsgruppen, wo das interdisziplinär gemacht wird, ja, also Psychologen zusammen mit Informatikern. Ja, ganz spannendes Thema auch. Auch da sind wir stark. Ja. Mhm. Insgesamt in der Wissenschaft sind wir sehr, sehr stark. Deswegen eigentlich auch meine gute Note. Mhm. Ja, ich sage mal, das Minus habe ich gegeben, weil die Forschungsförderung an der Stelle vielleicht, gerade weil der Hype ein bisschen abgesackt ist, kommen da nicht mehr, sage ich mal, so viele Fördermöglichkeiten zustande, was natürlich dann langfristig wieder dazu führen wird, dass man eher wieder ein bisschen weniger machen kann, was schade ist.
Ja.
Ja, Implementierung in die Wirtschaft, würde ich sagen, da sind wir deutlich schlechter. Ja, im Softwarebereich würde ich uns eine 2- auch geben. Ja, Hardwarebereich mangelhaft.
Na gut.
Der Führung Sie ja jetzt, Sie sind ja jetzt dabei.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht mein Bereich ist. Vielleicht muss ich da auch nochmal relativieren. Genau. Ne? Also es gibt doch immer wieder einige, sage ich mal, Gebiete, wo ein bisschen was passiert. Ja? Aber es ist einfach nicht die Menge. Mhm. Ja? Und auch gerade jetzt ist im europäischen Ausland sind viele interessante Sachen entwickelt worden. China hatte ich schon erwähnt, ja? Aber auch Amerika. Also gerade so innovative Ideen für Displays oder so. Ja? Da passiert irgendwie eine Menge.
Mhm. Gibt es mal eine Falt-VR-Brille?
Ja.
Egal, es gibt ja gerade Falt-Handys. Aber egal, Arno Fuhrmann, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch.